Buch. Ich habe schon immer Probleme, wenn Unterricht als Versuch definiert wird. Da versucht man was. Nein, man soll was tun, nicht nur probieren und versuchen, würde ich sagen. Ja. Schülern auch unter den einschränkenden Bedingungen der Institution Schule bei ihren identitätsbezogenen Suchbewegungen zu helfen. Dazu müssen Situationen geschaffen werden, in denen Erlebnisse, Erfahrungen, Fantasien, Haltungen thematisiert und ihre Widersprüchlichkeit bearbeitet werden können, sodass die Schüler lernen können, mit den Brüchen in der Kontinuität der Selbst- und Welterfahrung zu leben und etwas damit anzufangen. Diese identitätsbezogenen Suchbewegungen, so sagte er noch dazu, entstünden primär dadurch, dass keine Identitätsmuster mehr zur Verfügung stünden. Also früher sagte man Vorbilder, dann hieß es heute Identitätsmuster. Und sekundär durch den Widerspruch zwischen dem gesellschaftlich produzierten Verlangen nach Glückserfüllung, nach intensiven emotionalen Beziehungen, nach Sinnlichkeit und Körpererfahrungen auch, ja, nach Unmittelbarkeit, Betroffenheit und Selbstbestätigung durch andere und einer Umwelt, die ihnen immer weniger Chancen eröffnet, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Man achte, es ist von Schülern die Rede, so 80er Jahre, ja. Nicht von der heutigen Problematik, also junger Dschihadismus gefährdeter. Ja. Solcher Unterricht, also der erfahrungsbezogene, kann interessant sein und kann Spaß machen, schreibt er, wenn er nicht unterdrückt, was Schüler und Lehrer an Erfahrungen, Fantasien, Gefühlen und Körperlichkeit in den Unterricht einbringen wollen. Ja, hat man eh gesehen, wenn die Lehrer mal Körperlichkeit einbringen in den Unterricht an der Odenwaldschule, wenn Sie sich erinnern, an den, ja, sollte man ein bisschen vorsichtig sein mit dem Körper. Ja. Eben das leistet er. Ja. Ja, was muss der Lehrer deshalb tun? Er muss mehr einbringen als Wissen und Autorität und Methoden. Er muss die Schüler wahrnehmen können, er muss Frustrationen ertragen, mit den eigenen Ängsten, Liebeswünschen und Aggressionen fertigen. Ja, das werden die Lehrer aber schon seit jeher, würde ich sagen, damit fertig. Ja. Und er muss vor allem eins, nämlich nicht reden können, sondern zuhören können. Der Lehrer ist nämlich in diesem Prozess, und jetzt zitiere ich Norbert Grodek, bei dem das Ganze auf den Punkt gebracht wird, der Lehrer ist nämlich nicht diejenige Person, die eine richtigere Sichtweise von der Lage der Dinge vermittelt, wie man bisher geglaubt hat, sondern eine Person, die sich bemüht, den inneren Erlebnis- und Erfahrungsprozess der Lernenden aus deren Perspektive verstehend nachzuvollziehen und die durch diese hermeneutisch-empathische Fähigkeit den Prozess lebendigen Lernens anregt. Also er ist gar nicht mehr die Person, die eine richtigere Sichtweise von der Lage der Dinge vermittelt, sondern nur mehr eine Person, die hermeneutisch verstehend und empathisch verstehend irgendwie den Prozess lebendigen Lernens anregt. Die Trennlinie, welche die erfahrungsoffene Didaktik oder die schülerorientierte auch gegenüber anderen Didaktiken zieht, ist damit deutlich. Als eine offene Didaktik grenzt sie sich nicht nur gegen den weithin üblich und nahezu als einziges Feindbild genannten Frontalunterricht ab, sondern im Grunde gegen jedwede Unterrichtsform, in welcher die Inhalte das objektive Zentrum des Unterrichtsgeschehens bilden. Ein gewisser Jürgen Henningsen, viel zu früh verstorbener Kölner Pädagoge, schrieb Ende der 70er Jahre mit Blick auf die gesellschaftskritische Variante, die emanzipatorische Variante der Didaktik, schrieb er, der Weg ginge vom Klempner zum Schwätzer. Ich schrieb dann Ende der 80er Jahre in Fortführung von Henningsen, der Weg ginge weiter, nämlich nach der Kurve, vom Schwätzer zum Kurpfuscher und weiter zum Animateur. Das Rollenbild des Animateurs entnehme ich übrigens dem Konzept des Projektunterrichts, dem Liebkind unserer Bildungsexperten, unserer Bildungspolitiker und wohl auch vieler unserer Bildungsjournalisten. Wenn man sich schon einmal konkreter äußern will, ja, zur Schulreform, dann muss natürlich das fällt sogar dem Kanzler Faymann ein. Ja? Hat er auch einmal gesagt in einer Fernsehdiskussion. Gefragt von einer Schülerin, wie er sich Schulreform vorstelle, sagt er drauf, der Frontalunterricht muss weg. Ja? Also das weiß sogar der Kanzler. Ja? dann muss natürlich der Frontalunterricht weg und der Projektunterricht her. Die Eigenschaften, mit denen man für ihn wirbt, sind folgende. Projektunterricht ist lebensnah, lebendig, wirklichkeitsbezogen, praxisnah. Die projektartig lernenden Kinder sind motiviert, aktiv, gesellig, solidarisch, selbsttätig vor allem und produktiv. Er hat also, der Projektunterricht, alle Eigenschaften, die dem herkömmlichen Unterricht angeblich abgehen. Denn dieser ist, man muss nur die gegenteiligen Vokabeln einsetzen, dieser ist dann natürlich... Üblicher Unterricht ist lebensfern, unlebendig, praxisfern und kopflastig, unproduktiv und ohne Wirklichkeitsbezug. Im traditionell kognitiv orientierten Unterricht sind Schüler meist unmotiviert, passiv-rezeptiv, vereinzelt und konkurrenzorientiert. Es versteht sich von selbst, dass Projektunterricht insofern von konkreten Lebenssituationen und Lebensproblemen ausgeht und darauf eine wirklichkeitsverändernde, das heißt handelnde Antwort anstrebt, auch natürlich fächerübergreifend sein muss. Ja, die Wirklichkeit ist noch einmal nicht gefächert. Ja. Die Wirklichkeit, da mischt sich alles zusammen, daher muss das fächerübergreifend sein. Aber darauf gehe ich jetzt nicht näher ein. Dazu verweise ich auf das Kapitel Fächerdämmerung in Konrad Liestmanns Buch. Hier interessiert mich vor allem die Wandlung des Selbstverständnisses des Lehrers, seine Rolle, Funktion und Aufgabe. In einer Broschüre des Stadtschulrats für Wien aus dem Jahre 1990, schön gestaltete Broschüre, Hochglanz, welche den Projektunterricht als eine Unterrichtsform anpreist, welcher ein Lernbegriff entspricht, der gegenüber einseitiger Kopflastigkeit auf ganzheitliches Lernen abzielt und den Erwerb von Handlungskompetenz betont. Also heißt es, ich zitiere, die Schüler finden möglichst selbstständig ein Thema, das sie bearbeiten wollen. Ausgangspunkt sind also Schülerinteressen. Die Schüler organisieren ihre Arbeit möglichst selbst. Sie stellen einen Zeitplan auf, bilden Arbeitsgruppen, verteilen und koordinieren die Arbeit und bringen sie rechtzeitig zu einem befriedigenden Abschluss. Die Lehrerin, / der Lehrer, die haben damals schon gegendert. Ja. Wiener Stadtschulrat immer schon. Ja, genau. Wird zum koordinierenden Berater und Helfer. Steht damals schon, 1990. Er wird zum Berater und Helfer. Und jetzt steht noch etwas da. Sie, / er, zieht sich weitgehend von der Leitung des Unterrichtsgeschehens zurück. Zieht zurück. Ja, also verschwindet gewissermaßen im buchstäblichen Sinne. Ja. Ja. Steht aber den Schülern jederzeit zur Verfügung, stockt der Arbeitsprozess. Wann springt die Lehrerin, der Lehrer helfend ein? Gut, ich sage Ihnen jetzt nicht, was mir dazu beim Abfassen dieses Vortrags an der Stelle eingefallen ist in Bezug auf Stocken und wie man das wieder ins Flüssige bringt. Ja, das sage ich jetzt nicht. Da sich vor allem bei jüngeren Schülern, heißt es, die Vorschläge oder Fragen vielleicht in engeren Grenzen halten, weil sie noch keinen Überblick haben über die Möglichkeiten, die das Thema bietet, so heißt es hier weiter, bei diesem Wenn-Satz, ja, hätte man kurz nachdenklich werden können und drauf kommen können, dass das ja der Grund ist, dass es Unterricht gibt. Ja, weil sich bei jüngeren Schülern also die Ideen noch in sehr engen Grenzen halten. Ja, ja, ja. Da wird Ihnen, so heißt es, das ist die Kur des Dilemmas, da wird Ihnen die Lehrerin, der Lehrer mit Vorschlägen und Wahlmöglichkeiten unter die Arme greifen, körperlich eine Wahlliste anbieten oder einen Film einsetzen, der das Interesse auf das Thema hinlenkt. Also der Lehrer muss hier vor allem motivieren. Motivieren, ja. Animieren muss er. Ja, die scheintote Schülerschaft zum Leben erwecken. zum Leben, welches sich einer Definition von William Kilpatrick, das ist einer der wirklichen Ahnherren des Projektunterrichts, also Schüler von John Dewey, William Kilpatrick, also der definiert Leben, damit man, der traut sich das, der definiert Leben. Ja. Also die Schüler müssen zum Leben erweckt werden, welches aus Folgendem besteht, nämlich es ist das wirkliche Leben, das wertvolle Leben, sagt er, ist wholehearted purposeful activity. Also zielgerichtetes Tun von ganzem Herzen. Zielgerichtetes Tun von ganzem Herzen. Und das Ganze obertrivialisiert auf die Machbarkeit, also in ein Schema gebracht, heißt es dann, wird dann der Dreischritt genannt des Projektunterrichts, Proposing, Planning, Executing. Also Ziel setzen, planen, exekutieren. Ich würde sagen, das Wörtchen wholehearted irritiert mich immer noch, nach vielen, vielen Jahren. Und speziell die Nebenbedeutung von Executing auch. Ich fürchte, es handelt sich nicht nur um eine Nebenbedeutung. Aber es stimmt. Dazu muss man tatsächlich animiert werden und motiviert. Zur Nachdenklichkeit neigende Schüler kämen nämlich darauf nicht von selber. Drittens. Was aber, meine Damen und Herren, was aber, wenn es tatsächlich, ich habe schon gesagt Nachdenklichkeit, ja, wenn es tatsächlich um Nachdenklichkeit ginge, um einen die Nachdenklichkeit befördernden Unterricht. Was, wenn, ich wage mich jetzt ein bisschen vor, ja, aus der Deckung heraus, wenn es im Unterricht um Wissen ginge und der Begriff des Wissens nicht von seinen Leitkategorien, nämlich Wahrheit und Richtigkeit, zu lösen ist, müssten wir dann nicht die Idee des Lehrers so fassen, wie sie bei Augustinus sich schon findet und noch ausführlicher, würde ich sagen, dargestellt, ebenfalls in einer Schrift, die sich De Magistro nennt, nämlich bei Thomas. Lehren bei Thomas, ja, und ich mache jetzt ein paar Bemerkungen zu ihm, ist zunächst einmal ein transitives Verb, würde ich sagen, das kann man mal so sagen, lehren ist ein transitives Verb, ein Prädikat mit zwei Stellen. Ich lehre jemanden etwas. Es gibt also einen Bezug auf die Sache und einen Bezug auf den Lernenden. Das ist, Sie haben sie gleich vor sich, das ist das sattsam bekannte didaktische Dreieck, ne, über welches Didaktiker mitunter heute noch schreiben, obwohl das längst bei Quintilian sich schon findet in seiner Rhetoriklehre. Ja. Aber würde sagen, es ist nicht unwichtig, sich das noch einmal vor Augen zu führen. Ich lehre jemanden etwas. Mit diesem Satz ist nämlich schon einmal klargestellt, dass der modische Slogan, ich unterrichte nicht Sachen, sondern Menschen, ja, vorgetragen zumeist mit dem vollen Sozial- und Moraltremolo derer, die den Unterricht vor allem humanisieren wollen, nicht mehr ist als ein Slogan. Es ist wirklich nicht mehr als ein Slogan, der seine begrenzte Rechtmäßigkeit, also hat er ja, dann hätte oder auch hat, wenn der Unterricht heute nichts anderes wäre als ein Feuerwerk von Begriffen, Daten, Fakten und so weiter, welches der Lehrer in den Klassenraum abschießen würde. Also ohne zu schauen, ob er irgendjemanden trifft. Ja. Thomas überlegt, ob das Lehrersein eine Form der Vita kontemplativer oder eine solche der Vita aktiver wäre. Die Form einer Sache, so sagt er, wir würden heute sagen, der Begriff einer Sache, wird kontemplativ eingesehen, so heißt es bei Thomas. Lehrer müssen die Wahrheit einer Sache eingesehen haben, ja? Müssen einen Begriff von der Sache haben, indem sie ihr Können und Wissen weitergeben, also Contemplata, Aliis, Tradere, sind sie aktiv und handeln sie. Folglich ist das Lehren für Thomas beides, vita aktiver und vita contemplativer. Es ist Actio in Contemplatione und Contemplatio in Actione. Und so steht es in etwa bei Thomas, eine höhere Lebensform gibt es nicht. Ja? Meine Damen und Herren, Lehrer, eine höhere Lebensform gibt es nicht. Denn hier ist alles in einem zusammen. Contemplatio und Actio. Man könnte auch sagen Theorie und Praxis in einem. Ja. Thomas ist nicht nur, so sagt es ein noch lebender Didaktiker, den ich sehr schätze und dessen Bücher ich gerne empfehle, Klaus Prange. Er ist nicht nur der Fürst der scholastischen Theologen, so schreibt Prange, sondern er ist eigentlich auch der Fürst der Didaktik. Und er fügt hinzu, jedenfalls, so schreibt Prange, scheint er mir, nämlich Thomas, wenn man einen Patron für unsere Zunft finden wollte, besser geeignet zu sein als die bloßen Betrachter und Beobachter des Unterrichts und diejenigen, die die Effektivität des Unterrichts messen, oder gar einer der charismatischen Macher, also der Führer und Verführergestalten, wie sie also in der Reformpädagogik gang und gäbe waren. Und ich gestehe es, so sage ich auch gleich dazu, auch wenn ich hinterher dafür vielleicht ein bisschen angeschossen werde, ich zähle übrigens Mr. Keating auch dazu, zu diesen Führer- und Verführergestalten. Ein bisschen Contemplatio, würde ich sagen, hätte meines Erachtens gereicht, um ein vor 13 Jahren gefeiertes und im Standard lang beschriebenes Projekt an einem Wiener Gymnasium zu unterlassen und stattdessen normalen Unterricht zu machen. Ich erinnere mich noch gut an das Euro-Projekt an einem Wiener Gymnasium, welches sich zum Ziel gesetzt hatte, man glaubt es kaum, den Schülern die Angst vor dem Euro zu nehmen. Auf die Idee muss man einmal kommen. Ja? Also 15-Jährige haben meines Erachtens keine Angst vor dem Euro gehabt. Ja? Eher Leute, die damals so alt waren wie jetzt. Ja? Die haben Angst vor dem Euro gehabt. Ja? Die rechnen heute immer um. Ne? In richtiges Geld. Ja? Also gut. Das Projekt hatte das Ziel, die ganze Schule stand im Zeichen also des Angstabbaus vor dem Euro. Und fachübergreifend vernetzt trugen alle Fächer das ihrige zu dieser großartigen Aufgabe bei. Nicht nur die GWK-Lehrer, die Geschichtslehrer und Musiklehrer, als Musiklehrer kennt dazu, aber sonst kann man die Euro-Hymne nicht singen. Ja? Ja, ganz wichtig auch, ne? Sondern auch die Mathematiker und die Chemielehrer. Was die Chemielehrer da jetzt gemacht haben, weiß ich nicht. Haben die vielleicht die chemische Zusammensetzung der Euromünze erörtert? Weiß es nicht. Ist auch nicht drinnen gestanden im Standardbericht. Frau Nimmervoll war damals, glaube ich, noch nicht. Also ich nenne das so etwas inszenierten Selbsttätigkeitsrummel. Ja. Und man kann auch dazu sagen, wholehearted purposeful activity. Da schweigen dann die Gedanken und die Nachdenklichkeit geht in die innere Emigration. Also wo sie, so würde ich vermuten, ohnehin ihren natürlichen Wohnsitz hat. 2 GWK-Stunden hätten meines Erachtens gereicht, um den Schülern den Unterschied etwa von Währungsreform und Währungsumstellung zu erklären, die Vor- und Nachteile zu erörtern, wie sie für die einzelnen Länder sich höchstwahrscheinlich ergeben werden und andere Dinge mehr. Aber naja, wholehearted purposeful activity. Bei Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ja, liest man, wird immer dafür kritisiert, dass immer Hegel zitiert, immer Hegel. Hieß es 1811, sehr modern eigentlich, würde ich sagen, sehr modern, folgendermaßen. Da schrieb er, in der Schule schweigen die Privatinteressen und Leidenschaft der Eigensucht. Sie ist ein Kreis von Beschäftigungen, vornehmlich um Vorstellungen und Gedanken. Wenn aber das Leben der Schule leidenschaftslos ist, so entbehrt es zugleich des höheren Interesses und den Ernst des öffentlichen Lebens. Es ist, also das schulische Leben, ist nur eine stille und innere Vorbereitung und Vorübung zu demselben. Das ist nicht nix, das ist sehr viel, ja. Schule entsteht also, würde ich sagen, ist als Schule erst möglich durch ihre Absonderung aus den gärenden Umständen des Lebens. Der Unterricht produziert keine Güter, er verwaltet keine solchen und er entscheidet politisch nichts. Sondern er sorgt dafür, das ist der Sinn von Unterricht, dass die Unterrichteten in der Regel mit Erreichen der Großjährigkeit fähig sind, ihre Entscheidungen, politische, wirtschaftliche, private, besonnen zu fällen. Dazu muss man bekanntlich sehr viel wissen. Unterricht ist eben nicht Handeln im Leben oder politisches Handeln, gar politisches Handeln. Er ist seiner Struktur und Herkunft nach Theorie. Für die Schüler ist er nur Theorie, für die Lehrer ist er Theorie und Praxis. Allenfalls ist er Probehandeln, Simulation von Echtsituationen. Niemals ist Unterricht Handeln in der Situation. Solches hebt Unterricht auf. Wenn Sie etwa denken an selbst die Ausbildung, würde ich sagen, von Verkehrspiloten am Flugsimulator, ist natürlich schon ein bisschen nahe dran am wirklichen Fliegen. Ja? Man kann damit auch bekanntlich einen Crash bauen und der Pilotenlehrling kann sich dabei vielleicht auch schrecken. Ja? Aber er landet ganz sicher. Ja? Es kann ihm nichts passieren. Er fliegt nicht wirklich. Ja? Oder etwa die Ausbildung von Soldaten. Ja? Da wird natürlich auch viel simuliert, aber simulieren ist halt simulieren und es ist nicht das wirkliche Leben. Wer die Schule ganz und gar dem Leben anverwandeln will, so würde ich das formulieren, der muss sie schließen und die Lehrer entlassen. Denn dem Leben am nächsten ist sie dann, wenn sie mit ihm identisch wird. Die Lebensnähe, würde ich sagen, lebensnaher Unterricht ist im Grunde eine ziemlich vormoderne Angelegenheit. Dem Leben am nächsten ist nun einmal das Lernen in vormodernen Gesellschaften. Ich denke dabei an die Bauernkinder. Bauernkinder etwa noch 16., 17., 18. Jahrhundert, die am Hofe mit anpacken mussten, wenn sie schon kräftig genug waren. Und die lernten, würde ich sagen, die lernten im Leben. Schule gab es für die nicht. Die wenigen, die in den Genuss einer solchen kamen, wurden bekanntlich vom Pfarrer ausgesucht, in die Kloster-, Dom- und Stiftsschulen geschickt. Und dort hatten sie nicht Praxis, dort hatten sie Theorie. Dort lernten sie Latein, Griechisch und so weiter. Ich weiß, es ist nicht mehr ein Mittelalter Spezialist, ein Pädagoge im Spezialgebiet Mittelalter hat mir einmal berichtet, eine kleine Anekdote, ich weiß nicht mehr, was Anselm von Canterbury oder was Abelard, ich weiß es nicht mehr, dass der also in die Klosterschule geschickt wurde und dort unterrichtet wurde und natürlich im Sommer zurück nach Hause. Und der Kleine soll angeblich also keinen Bock drauf gehabt haben, jetzt die Sommerferien zu Hause zu genießen, wo man wirklich auch noch hackeln muss, ja. Sondern hat noch 3-4 Tagen, die er damit verbracht hat, mit Steinen auf die Hühner zu werfen, ja, soll er also die Bitte ausgesprochen haben, doch wieder sofort ins Kloster gehen zu dürfen. Ja, das ist die Schönheit von Theorie. Ja, ja, da kann man lernen. Ja. Ich komme zum vierten Punkt, Resümee. Und da darf ich vielleicht Folgendes sagen, Sie haben es aber vielleicht ohnehin schon bemerkt, es handelt sich nicht bloß um wechselnde Rollenbilder, wechselnde Zuschreibungen oder Selbstzuschreibungen von Aufgaben an den Lehrer, welche die Idee des Lehrers zum Verschwinden bringen. Vor allem handelt es sich um Häufungen und Übersteigerungen von Dingen, die er wohl auch zu berücksichtigen hat und wofür er wohl auch ein Gespür und eine gewisse Sensibilität zu haben hat, die sich aber dann und immer wieder als das Eigentliche des pädagogischen Handelns gerieren. Das scheint mir das Problem zu sein. Es schmerzt mich jetzt zwar ein bisschen als Pädagogen sagen zu müssen, dass der Grund des Verschwindens des Lehrers im Zuvielwerden des Pädagogischen besteht. Ich sage es aber trotzdem. Ja. Anders ausgedrückt und mit Rückgriff auf Jean Baudrillard, oder in lockere Anlehnung, sagen wir so, an Jean Baudrillard formuliert, möchte ich Folgendes sagen: Das Pädagogische hat, sagen wir mal, in den letzten 20, 30 Jahren auf seine begrenzte Funktion im gesellschaftlichen Zusammenhang vergessen. Hat sich losgelöst von jener sekundären Funktion, Ja, das Pädagogische hat, wäre meine These, eine sekundäre Funktion, die es nur als Zusatz bzw. als Ferment zu den Grundlagen unserer Kultur auszuüben imstande ist. Unverzichtbar, gewiss, unverzichtbar, aber eben nur in der Weise des Sekundären, des Ferments oder des Katalysators. Das Pädagogische, so würde Baudrillard sagen, ist nämlich in dieser Zeit, wie er das formuliert, es ist ekstatisch geworden. Über sich hinausgewachsen, ja, hypertelisch, sagt er auch. Ja. Und er nennt dabei speziell die Antipädagogik als die ekstatische Form der Pädagogik. Sie schafft nämlich Erziehung und Unterricht ab. Und würde ich sagen, die beiden Lernformen, die ich vorher genannt habe und die damit verbundenen Lehrerbilder, ja, sind tendenziell antipädagogisch. Denn die Kinder sind hier sowieso schon in Ordnung. Ja. Sie sind schon kompetent, können sich schon selber ihre Arbeitsgruppen organisieren, ihre Zeitpläne einteilen, arbeiten selbstständig, bringen alles selbstständig zu einem befriedigenden Abschluss. Der Lehrer zieht sich zurück. Ja. Das ist Antipädagogik. Die Projektpädagogik, so heißt es wörtlich bei Herbert Gudjons in einem Plädoyer für die Projektpädagogik, bricht mit der anscheinend zur schulpädagogischen Tradition gehörenden Geringschätzung der Kompetenzen des Schülers. Ja, würde ich sagen, was kann man stattdessen machen, wenn mit der Geringschätzung der Kompetenzen des Schülers gebrochen wird, dann bleibt uns nur mehr die Hochschätzung der Kompetenzen. Und das heißt unser Rückzug. Das macht Lehre und Bildung, Lehre und Belehrung, letztlich Bildung überflüssig. Daher, weil das so ist, würde ich sagen, dass die Projektpädagogik, auch die erfahrungsorientierte Pädagogik, die schülerorientierte Pädagogik, den Lehrer mehr oder weniger als lehrende Instanz zurücknehmen oder überhaupt zum Verschwinden bringen lassen, müssen dann Lehrer vor allem eines tun. Baudrillard sagt, lassen. In seinem Büchlein Paradoxe Kommunikation gibt es ein kleines Kapitel, welches übertitelt ist mit Vom Vorrang des Lassens heute. Vom Vorrang des Lassens. Und da schreibt er, und das passt wunderschön, würde ich sagen, auf dieses pädagogische Szenario. Obwohl Baudrillard wahrscheinlich gerade in dem Büchlein an die Pädagogik überhaupt nicht gedacht haben dürfte. Er schreibt, es darf kein Wissen mehr geben, außer dem, das aus einem Wissenlassen hervorgeht. Es darf heute kein Sprechen mehr geben, außer dem, das aus einem Sprechenlassen hervorgeht. Aus einem Akt der Kommunikation also. Nicht nur geht es heute nicht so sehr um das Gelten, als vielmehr um das Geltenlassen. Aber es ist noch besser, nichts zu gelten, um besser gelten zu lassen. Am besten ist es, nichts zu wissen, um besser wissen zu lassen. Am besten ist es, nichts zu sagen zu haben, um besser zu kommunizieren. Die gute Kommunikation erfolgt über die Vernichtung ihres Inhalts. Genauer, schöner kann man es, glaube ich, nicht sagen. Ja? Und wer sich darunter nichts vorstellen kann, der denke bitte mal daran, er sitzt in einem Zugabteil und neben ihm sitzt jemand, der mit seinem Handy telefoniert. Ja? Und man horche dem mal zu. Das Gespräch dauert, ich wage, das ist so ein psychologisches Experiment wert, das dauert umso länger, je weniger die Leute zu sagen haben. Würde man nämlich wirklich etwas sagen, ja, dann wäre es aus mit der Kommunikation. Es ist ja auch meistens so, in Talkshow-Runden ist es ja auch so. Ne? Die Talkshow, sagt ja auch Baudrillard, ist ja bekanntlich gesprächiger als das Gespräch. Ja. Das ist die Übersteigerung des Gesprächs, also die Ekstase des Gesprächs. Nur damit das Gespräch tatsächlich da eine Stunde lang geht, ja, darf natürlich niemand was Richtiges sagen. Das wäre das Ende des Gesprächs. Ja. Also ich denke dabei, bei diesem Vorrang des Lassens, denke ich vor allem an den Lehrer, welcher Lernprozesse nur anregt, welcher nur moderiert, nur koordiniert, welcher nur berät, nur hilft. Ich denke an den hermeneutischen, empathischen, also Versteher jugendlicher Erlebnisprozesse. Er ist es nämlich, der wissen lässt, der sprechen lässt und einen Lernprozess induziert, dessen Ziel im Nirgendwo liegt, weil es gar nicht mehr um Geltung, um Wahrheit und Richtigkeit geht, sondern um Gelten lassen. So, und jetzt haben wir es gleich überstanden. Jetzt möchte ich noch kurz den Lehrer definieren, wie ich ihn gerne hätte. Ja? Also, und richte das bitte an alle Abteilungen, an den Universitäten und pädagogischen Hochschulen, die sich zum Beispiel mit Professionalisierungsforschung sich beschäftigen. Ja? Ich würde sagen, Lehrer sind Profis, Profis des Lehrens, das heißt des Zeigens, des Erklärens und des Erzählens. Ihr Geschäft ist Demonstratio, Explicatio, Narratio. Sie machen das Undeutliche deutlich, erklären das Verworrene, zeigen das Sichtbare und versichtbaren das Unsichtbare und Verborgene. Sie beschreiben auch Vorgänge und Ereignisse, an denen uns die leibhaftige Teilnahme unmöglich ist. Sie weiten den Gedankenkreis, so hieß es bei Johann Friedrich Herbert. Und sie sorgen für die Vielseitigkeit des Interesses. Sie sind also Profis der Aufklärung. Sie wollen, dass der Jugend ein Licht aufgeht. Deshalb geht es ihnen in Bezug auf die Heranwachsenden darum, dass aus Unkenntnis Kenntnis wird, aus Ahnungslosigkeit und Vorurteil soll Erkenntnis werden, aus Unfähigkeit und Unbeholfenheit Könnerschaft. Lehrer tun das deshalb, würde ich sagen, damit die Jugend fähig wird, in eine hochentwickelte Zivilisation einzutreten und diese gegebenenfalls weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck muss diese Kultur in ihren Grundlagen verstanden werden. Lehrpläne haben diese Grundlagen zu formulieren. Offene Lehrpläne hatten wir ja. Ja, das offene Curriculum war ja eine Zeit lang wirklich ein Hype. Und wenn wir den neuen AHS-Lehrplan anschauen von 2004, so ist er zwar nicht ganz offen, ja, aber so richtig klug wird man auch nicht daraus. Was will jetzt eigentlich der Eigentümer der Schule? Ja? Also Lehrpläne haben diese Grundlagen zu formulieren und offene Lehrpläne sind eine Contradictio in adjecto. Lehrer sind Repräsentanten des erreichten Zivilisationsstandes und als solche sind sie allgemein gebildet und Spezialisten gleichzeitig. Das heißt, etwas, was diese Kultur ausmacht, können sie besonders gut. Zum Beispiel eine der Sprachen oder eine der Naturwissenschaften, wie auch immer. Da es aber auch, würde ich sagen, da es ja um Vermittlung geht, ne, brauchen Lehrer eine zusätzliche Qualifikation. Nicht bloß allgemein gebildet zu sein und auch spezialgebildet zu sein. Ich würde sagen, es genügt nicht, wenn sie Wissende und Könner sind, sondern sie müssen auch Wissende ihres Wissens und Könnens sein. Sie müssen auch wissen, wieso sie das wissen, was sie wissen, wieso die Sache so gemacht wird, wie sie gemacht wird. Das heißt, sie haben sich so auf den Weg, der zum Ziel führt, zu verstehen, dass es ihnen möglich ist, diesen Weg nicht nur selber zu gehen, sondern auch anderen zu zeigen. Ihr Wissen und Können unterscheidet sich von anderen Fachexperten, die nicht Lehrer sind, also Wissenschaftler, Künstler, Ingenieure, dadurch, würde ich sagen, dass es tiefer und bewusster ist. Mehr ist es nur in seltenen Ausnahmen. Wissenschaftler und Künstler bedürfen der Selbstvergewisserung ihres Wissens und Könnens nur am Rande, wenn sie sich nicht mehr auskennen. Bei Lehrern gehört diese Selbstvergewisserung des Wissens zu ihrer Profession, weil sie es mit Menschen zu tun haben, die sich nicht auskennen. Um das Pädagogische wiederzugewinnen, um den Lehrer wiederzugewinnen, müsste man seine Funktionen begrenzen und nicht ausweiten. Leider geht das nur im Zusammenhang mit anderen Dingen, zum Beispiel einer Rehabilitierung der Kategorie des Wissens, einer Rehabilitierung der Kategorie der Bildung und das heißt auch des Subjekts, welches seine Selbstständigkeit gerade durch Wissen, also durch Lehre, erwirbt. Vielleicht ist es rückschrittlich, ich glaube nicht. Ja, ich glaube, wir brauchen nach wie vor Lehrer, die was können und die was wissen und die erklären können, zeigen können und erzählen können. Danke für